Wird deine Zahnarztpraxis überleben? Oder gehörst du zu denen, die dicht machen müssen, weil sie kein Personal haben? Dann machst du vielleicht auch diese drei Fehler. Erstens, Personal hat bei dir in der Praxis nicht die Priorität Nummer 1. Zweitens, du handelst immer aktionistisch und ohne Strategie, um Personal zu gewinnen. Drittens, du hast kein Budget, um Menschen für dich zu gewinnen und an dich zu binden. Patrick und ich haben dazu mit Laura Diekmann, Personalprofi aus der Denta One Klinik, lange diskutiert und sicher kannst du einiges mitnehmen aus Insights und unserer praktischen Erfahrung. Viel Spaß und los geht's!
Du hörst Punktuell, den Pars Media Praxismarketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung. Aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Punktuell, euer Pars Media Praxismarketing Podcast ist wieder da. Und ja, wer uns sehen würde, der würde jetzt sagen, jetzt begrüßt aber bitte nicht den Patrick zuerst, weil da sitzt ja auch noch eine sehr bekannte in der Dentalwelt, bekannte Frau bei uns. Und deshalb, Patrick, ich fange mal an mit unserem Gast. Moin, Laura.
Hello, hello. Schön, dass ich hier sein darf.
Hello, Laura. Wir sagen gleich, wer du bist, für die, die dich nicht kennen, falls es das noch geht. Aber jetzt sage ich natürlich auch mal, moin, Patrick, und liebe Grüße ins Bergische.
Ja, hallo. Ich auch dabei. Und ich finde das sehr, sehr richtig, Klaus, dass du den Damen hier den Vorzug lässt. Und,
ja, genau so machen wir das auch. Also, wir haben ein tolles Thema für euch heute. Wir haben im Grunde genommen so eine Art Podcast-Double-Feature, weil auch Laura hat natürlich einen eigenen Podcast mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Marketing Mindset and More von Denta One Media aus der Denta One Klinik in Herne. So, Laura, habe ich das alles richtig kurz zusammengefasst?
Ja, das ist korrekt, genau.
Perfekt, dann haben wir das schon mal geschafft, aber du darfst gleich natürlich noch ein paar Sätze zu dir sagen. Was erwartet euch denn heute bei uns? Also ihr könnt euch vorstellen, wenn Laura da ist und wenn wir uns miteinander unterhalten, ja, dann geht es um das Thema Praxispersonal. Und wir schreiben das Jahr 2025, wie ihr wisst, und wir sind da ganz klar der Meinung, wer jetzt nicht umdenkt beim Thema Personal, der hat in Zukunft sehr, sehr schlechte Karten, falls er sie nicht jetzt schon hat. Und das sollt ihr vielleicht von heute mitnehmen. Also, wie wird man denn so als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen? Und ja, wie besteht man im Kampf um die ganzen Fachkräfte? Reden wir natürlich gleich drüber. Welche Fehler vermeidet ihr denn ab sofort, wenn es um euer Personal geht? Und vielleicht, Patrick, Laura, erzählen wir natürlich auch mal ein bisschen aus der Praxis, was wir so immer erleben, aus Gesprächen mit Zahnärztinnen und Zahnärzten. Und Laura, das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen unbedingt mal miteinander quatschen. Wir haben uns auf dem Personalkongress getroffen von der IFG in Düsseldorf. Und da hast du mir mal wieder ein paar Geschichten erzählt, was dir so alles begegnet, wenn du mit Zahnärztinnen, Zahnärzten sprichst. Und da haben wir gesagt, Mensch, Patrick, wir laden Laura einfach mal super gerne zu uns ein und reden einfach mal zu dritt über dieses Thema. Und Laura, jetzt habe ich so viel geredet. Sei mal bitte so lieb, erzähl uns in wenigen treffenden, schönen Worten, wer du bist, was du machst und was dich natürlich so beim Thema HR-Personal A begeistert und warum du da eine Expertin bist. Kannst du uns gerne mal erzählen?
Ja, super, super gerne. Ich komme ursprünglich aus dem Gesundheitswesen. Also für die, die mich kennen, die kennen diese Story. Ich bin eigentlich Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, habe danach aber Germanistik studiert, rede auch unglaublich gerne. Und war dann erstmal quasi weg aus beiden Bereichen und hatte die Möglichkeit, in einem Maschinenanlagenbauunternehmen hier im Herne, also mitten im Pott, den Bereich Recruiting und HR aufzubauen. Bin da wirklich super unterstützt worden von meinem Arbeitgeber und habe dann ja den Kontakt zu Stefan irgendwie gefunden, weil Alex und Stefan sich, Alex ist der Geschäftsführer von Denta One Media und Alex und Stefan sind halt Best Buddies. Stefan wiederum ist der Inhaber der Denta One Klinik und des ehemaligen Implantatzentrum Hernes. Die haben sich im Gym getroffen und seit 2018 gehen die mir eigentlich
auf wo den sonst? Wo
ja, wo sonst? Ja, das stimmt.
Und ganz, Laura, entschuldige ja. Die unhöfliche Unterbrechung, dass wir es direkt an der Stelle klären. Für alle, ja, die zuhören und die in der Welt nicht so zu Hause sind. Stefan ist natürlich Stefan Helker, früher Implantatzentrum Herne, heute Denta One Klinik. Die Story haben wir alle über einen längeren Zeitraum sehr wahrscheinlich mitverfolgt. So, genau. So viel dazu.
So, genau. Wir haben nicht nur die Dentabon Clinic, sondern eben auch die Dentabon Media. Auf der Seite betreue ich plus mein Team Kunden auch im Bereich der Personalgewinnung. Und darüber tauschen wir uns natürlich regelmäßig aus, Klaus und Patrick. Ne? Also wir haben da immer wieder Themen, wir haben immer wieder Berührungspunkte, immer wieder auch die gleichen Problematiken, die Zahnärztinnen und Zahnärzte in Deutschland im Bereich der Personalgewinnung, aber auch des Personalmanagements haben. Auf der anderen Seite höre ich genau das von der anderen Seite, nämlich von Bewerbenden, weil wir in der Dentabon Clinic enorm wachsen. Ich habe jetzt gerade 33 Stellen zu besetzen für dieses Jahr. Ich bin für die Dentabon Clinic verantwortlich für die Personalgewinnung. Nächstes Jahr machen wir das Ganze nochmal und letztes Jahr haben wir 37 Personen eingestellt. Das heißt, ich habe so ein bisschen eine Doppelfunktion und ich glaube, das ist auch meine wirkliche Stärke, mein USP, dass ich sagen kann, hey, ich höre auf der einen Seite das, was ihr mir als Inhaberin und Inhaber erzählt. Auf der anderen Seite höre ich aber, und das wirklich in einem Format 1700 Bewerbungen, höre ich das, was Bewerbende, also eure Zielgruppe, mir sagt. Und da wirklich den Mittelweg zu finden, ist, finde ich, nicht nur herausfordernd, ist aber auch der einzige Weg tatsächlich, um die Vakanzen in euren Praxen füllen zu können. Und also für die, die das Video hier sehen, ich sitze hier mit einer Tasse, da steht ein HR-Spruch drauf. Da steht drauf, mich überrascht nichts mehr, ich arbeite in HR. Ist auch wirklich so. Also es gibt irgendwelche, in Anführungszeichen, Probleme. Die Leute rennen mir die Bude hier ein in der Dentabon Clinic. Ich habe mein Büro unten direkt neben dem OP. Also ist nur eine Wand zwischen, kann ich quasi klopfen. Das heißt, ich arbeite in einer Praxis, Klinik, Praxis. Bin bei Kunden unterwegs und ab und zu auch auf Veranstaltungen mit euch beiden. Und wo wir jetzt gerade ganz kurz über das Thema IFG Personalkongress sprechen, das zeigt schon, dass es gerade in eine ganz komische Richtung geht. Muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, weil dieser Personalkongress findet nicht mehr statt.
Ja, da können wir gleich auch gerne noch drüber sprechen. Also da können wir gleich auch gerne mit einsteigen, Laura, weil wir haben ja auch, also Patrick war jetzt da nicht mit dabei, ich war ja auf ein paar Messen auch. Auf einer haben wir uns ja auch getroffen, auf den Infotage Fachdental. Da kann ich gleich auch ein bisschen was zu erzählen. Und Patrick kommt gleich auch mit ins Spiel. Aber ich habe natürlich noch so eine kleine Mini-Frage. Ist jetzt also wirklich nicht super kreativ, aber um mal nochmal so ein klein bisschen was über dich zu erfahren, sei doch mal so lieb, erzähl uns doch mal bitte, welche drei Apps sind die, die du am meisten auf deinem Handy nutzt?
WhatsApp, TikTok und die Wetter-App. Ja.
Okay. Also ich sage mal, nichts davon überrascht mich, auch nicht die Wetter-App. Also die nutze ich nicht so viel. Du weißt ja, ich wohne da, wo du auch schon mal gerne im Urlaub bist, mal ein paar Tage. Eigentlich, wenn es hier nicht regnet, scheint die Sonne. Ist mir auch egal, ich gucke aus dem Fenster, dann weiß ich, wie es ist. Aber tatsächlich, die letzten Talks, die ich gemacht habe, WhatsApp war immer, egal wen ich gefragt habe, die Nummer eins. Und TikTok und Instagram waren meistens dabei. Aber jeder hatte irgendwie auch so, ich habe da noch so eine Familienkalender-App und dann habe ich das noch und dann habe ich das noch. So, Patrick, mal direkt die konkrete Frage an dich. Laura hat ja gerade so schön gesagt, Mensch, IFG-Personalkongress findet nicht mehr statt. Wir haben ja auch teilweise so Resonanzen. Ich will jetzt mal gar nicht sagen, so aus unserem direkten Umfeld. Aber wie ist es im Moment mit den Gesprächen, die du führst? Also Laura, Patrick ist derjenige bei uns, der die meisten Calls mit unseren Kunden hat im Bereich Marketing, Online-Marketing. Und da kommt natürlich dieses Thema immer wieder nach oben. Sicherlich nicht vergleichbar mit dem Volumen, was ihr da in Herne rockt. Das ist ein Unternehmen mit einer ganz anderen Schlagzahl. Aber ich denke, Patrick, die Fragen, die Probleme sind da die gleichen. Wie begegnet dir so gerade das Thema Personal in den Praxen? Ist da mehr Verständnis als früher oder winden sich die Unternehmer und Unternehmerinnen immer noch, wenn es um Veränderungen oder so geht?
Also ich steige mal direkt mit dem Bezug auf den Personalkongress ein. Eigentlich ist es total bescheiden, dass auf der einen Seite so etwas nicht mehr stattfindet und da anscheinend weniger Interesse hinter ist, obwohl eigentlich alle Partner oder ein Großteil unserer Partner, aber auch das, was man so im Netz liest, ja weiterhin oder umso mehr Bedarf haben an Personal. Aber die Frage, die du gerade noch hinten rangesetzt hast, wie ist da so gerade das Verhalten, die Resonanz? Es ist wirklich so, dass wir an der einen oder anderen Stelle deutlich mehr so ein bisschen auch in die Verzweiflungsrichtung rutschen. Also es gab so ja so verschiedene Phasen, wenn ich ein paar Jahre zurückgehe und man sagte, okay, eigentlich haben wir es alle verpasst, jetzt müssen wir irgendwie einen Aufbruch machen. Da war ein Trigger, da wurden auf einmal mehrere wichtige Mitarbeiter in der gleichen Woche schwanger. Also das sind wirklich so echte Geschichten, die ich jetzt hier mitbringe. Da wurde dann mal punktuell Gas gegeben und mit dem Gedanken ging es dann auch in den Aufbau als Arbeitgebermarke rein. Aktuell ist es aber an vielen Stellen auch so, dass wirklich so ein bisschen Resignation einsetzt. Also, dass ich so das Gefühl habe, dieses Thema, was so belastend ist, wie Mitarbeiter finden, sagen wir mal vorsichtig, auch Mitarbeiter halten, führt an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen in so eine Kopf-in-den-Sand-Steck-Situation. Weniger bei unseren Partnern, aber bei vielen, ja, vielem, was ich so im Netz lese, auch an Kommentaren, wo es dann wirklich geht, auch hört mir auf damit und ich habe keine Lust mehr oder Ähnliches. Bei unseren Praxen ist es so, es wird punktuell gesucht. Sie wissen alle, dass es in den nächsten 2-3 Jahren jetzt nicht auf einmal den großen Knall gibt und da stehen 100.000 top ausgebildete ZFAs Schlange und möchten gerne bei ihnen arbeiten. Da ist diese Transformation da, da wird auch sehr, sehr viel getan. Aber es gibt halt draußen immer noch sehr, sehr viele Praxen, die, glaube ich, mit einem Mindset an das Thema rangehen, was längst überholt ist.
Ich habe bei meinem Vortrag auf dem Personalkongress, ich habe den, glaube ich, eröffnet mit dem Satz: Schön, dass ihr da seid, aber wo sind die anderen 500? Ja, die da sind, die machen es richtig. Die haben irgendwie verstanden, dass da was passieren muss. Und Laura, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir jetzt eigentlich schon über das Thema reden. Also wir beide bestimmt jetzt schon im dritten Jahr, seit wir uns kennen, immer wieder, wenn wir uns treffen, die gleichen Themen, die gleichen Geschichten. Ja, wir waren in einer Praxis, wir haben Budgets vorgestellt, Patientengewinnung, Personalgewinnung. Und der Zahnarzt sagt, ach nee, lassen Sie uns das mit den Patienten machen. Da habe ich dann mehr von. Ja, wie siehst du das? Haben nach wie vor die meisten, also wenn wir heute Praxen sagen, dann meinen wir einfach mal so die Praxiswelt. Ja, mit Unternehmerinnen, Unternehmern oder denen, die es werden wollen oder nie werden oder wie auch immer. Wenn ich heute von Praxen rede, dann meine ich mal so unsere gesamte Branche. Da holen wir keinen nach oben, nach unten, sondern wir reden einfach über alle und jeder pickt sich bitte das raus, wo er sich gerade verortet. Hat die Mehrheit verstanden, worauf wir zulaufen, Laura? Oder glauben die vielleicht, naja, es ist schon zu Ende und schlimmer kann es nicht mehr kommen? Was glaubst du?
Ja, da denke ich auch immer drüber nach. Die Mehrheit hat es, glaube ich, in der Tragweite noch nicht verstanden. Das ist eigentlich das Gleiche, was der Pflegeberuf durchgemacht hat, nur dass das jetzt 10 Jahre später kommt. Also ich selber kenne es halt aus der Pflege, wo die Lösung immer noch nicht gefunden ist. Es ist ein super komplexes Thema und ich glaube, das ist hier auch wiederum das Problem. Also alle Praxen sollten ja irgendwie wissen, wie knapp die Arbeitskraft zahnmedizinischer Fachangestellte ist. Da gibt es Statistiken zu, da muss ich auch nur Fachkräfteengpass der Arbeitsagentur mir angucken und weiß, dass das der zweitknappste Beruf in Deutschland ist. Der zweitknappste vor der Pflegefachkraft. So weit ist es gekommen. Aber es passiert einfach gar nichts. Also überhaupt.
Laura, nicht nur das, ich will das gleich nicht vergessen. Wir wissen ja auch, dass der Ausbildungsberuf zur ZFA mittlerweile zu den unbeliebtesten in Deutschland gehört. Also Studie, Bildungsreport, Deutscher Gewerkschaftsbund kommt, glaube ich, einmal im Jahr. Haben wir auch darüber diskutiert, als wir uns getroffen haben. Der kam ja, glaube ich, irgendwie so im November oder also im Herbst raus. Und ja, da liest du dann auf einmal, ein Beruf wird in der Ausbildung immer unbeliebter, obwohl natürlich Azubis, werden wir gleich gerne drüber diskutieren, für mich nach wie vor das Gold im Fachkräftemangel sind, weil das ist der Nachwuchs, den wir haben. Ja, alle anderen sind weg irgendwann. Und ich wollte auf die Studien Ticken später zu sprechen kommen, aber ich zitiere sie gerne jetzt noch mal ganz kurz. Ihr kennt die ja sehr wahrscheinlich teilweise auch von mir. Diese Studie von PricewaterhouseCoopers, die einen Fachkräftemangel im Jahre 2030 prognostiziert hat, wo uns über 400.000 Fachkräfte in Pflege und Gesundheit fehlen. Aber diese Studie ist von 2012. Was haben die ganze Zeit gemacht? Also was glaubst du, Laura? Du sprichst ja auch mit vielen Zahnärztinnen, Zahnärzten. Haben die das nicht ernst genommen?
Auf der anderen, also auf der einen Seite ist, glaube ich, bei vielen Praxen, das trifft sicherlich nicht auf alle zu, aber auf viele, vielleicht auch in der Mehrheit, ist irgendwie diese Art von, ja, ich sag mal, Gottkomplex da. Dieses mit, ja, ich weiß, dass die Zahlen da sind, aber das betrifft meine Praxis, wird es nicht betreffen. Das betrifft zwar ganz Deutschland, aber meine Praxis ist eine Insel der Glückseligkeit. Das alles betrifft mich nicht. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen zu komplex. Das muss ich ganz klar sagen, weil das auch im Pflegemangel einer der zentralen Probleme ist. Eine einzelne Praxis kann das Problem für sich nicht lösen. Und es gibt keine Lösung für den Fachkräftemangel. Habe ich letztens noch mit einer Person drüber diskutiert, die meinte, doch, hier, das Tool ist die Lösung. Dieses Tool wird nicht dafür sorgen, dass die Geburtenrate, die bereits in den Jahren davor zu niedrig war, so in der Rückwärtsbewegung ansteigt, dass jetzt genug Nachwuchs da ist. Das wird ja nicht passieren. Das heißt, den Fachkräftemangel als solches können wir nicht lösen. Und ich glaube, einzelne Praxen finden da auch keine Lösung. Es muss eine übergeordnete Lösungsfindung geben. Oder man sagt, okay, ich muss nur irgendwas besser machen als die ganzen anderen Praxen um mich drumherum. Und das ist ja das Spannende, was wir beobachten. Es gibt Praxen, das sind eure Kunden, das sind unsere Kunden, das sind wir selber mit der Denta One, die haben gar kein Problem, die richtigen. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Mitarbeitenden zu finden, sondern die richtigen Mitarbeitenden zu finden und zu binden. Es funktioniert. Für die, die das als Prio sehen. Das ist für mich einfach ein Learning aus den letzten Jahren. In Kontakt eben mit Inhaberinnen und Inhabern, die gesagt haben, HR und Personal ist Prio, ist die absolute Prio bei mir. Die haben solche Probleme nicht. Die müssen sich keine Gedanken drüber machen, ob sie Initiativbewerbungen bekommen. Die bekommen sie, weil sie angefangen haben, HR und Personal als Prio zu sehen. Und das ist auch eins der großen Learnings, was wir hier mit Dr. Stefan Helker gemacht haben. Er hat von Anfang an gesagt, lass uns geile Leute overhiren. Lass uns Leute einstellen, wo ich dann gesagt habe, okay, Personalkostenquote. Also lass uns die einstellen. In 2 Monaten werden wir uns dankbar dafür sein. Also haben wir teilweise overhired. Ne? Also wir hatten vielleicht gar nicht die Auslastung, um diese Leute komplett 100% auszulasten, hatten sie aber 2 Monate später und diese Entscheidungen waren dann natürlich Gold wert.
Ja, und vor allem stehst du natürlich dann irgendwann da und sagst, oh, 2 fallen aus, interessiert mich nicht. Jetzt kann ich auffüllen. Ja, Patrick, was glaubst du? Eine Aussage, die Laura gerade genannt hat, ich weiß, wie sie es meint, aber ich widerspreche da mal. Natürlich können Praxen, also sie können nicht den Geburtenrückgang verhindern. Gar keine Frage. Ja, also, dass eine gewisse Anzahl an Menschen nicht mehr da ist, von der Menge her, ist ganz klar. Aber wie blickst du, Patrick, auf dieses Thema der Ausbildung? Weil ich meine, wenn wir alle wissen, dass die Menschen eigentlich irgendwann nicht mehr da sind, dann ist doch eigentlich die größte Aufgabe einer jeden Praxis zu sagen, ja, ich bin bei dir, Laura, wenn Gesellschaft, Politik und andere viel länger dafür gesorgt hätten, dass vielleicht bestimmte Berufe, es geht ja nicht nur um die Zahnarztpraxis, auch die Gastro hat einen schlechten Ruf und andere auch, die Pflege sicherlich auch, Friseur auch, die wollen da alle nicht hin, ja, weil halt über Jahrzehnte es versäumt wurde, die Attraktivität wirklich nach vorne zu bringen. Und ich meine, was für ein geiler Job ist der Job in der Zahnarztpraxis? Was kann man da alles mitmachen, wenn man Bock hat? Ja, müssen Praxen da deutlich aktiver werden und sich mehr auf Ausbildung besinnen, auch wenn es, und das gehört dazu, Arbeit ist, Patrick, was meinst du?
Also man muss ja erstmal früher ansetzen und ganz klar sagen, es ist ja irgendwo ein hausgemachtes Problem. Also der Job der ZFA wurde ja nicht unattraktiv, weil es irgendwelche äußeren Umstände gab, sondern im Endeffekt sind da ja irgendwo auch diverse Arbeitgeber der letzten Jahrzehnte dran beteiligt, ne? Und das heißt, es wurde halt sehr, sehr lange ignoriert. Es wurde, glaube ich, sehr, sehr lange auch zu wenig gewertschätzt, was da passiert, bis da so ein Kipppunkt kam, dass so ein Job natürlich irgendwo auf die rote Liste bei jungen Menschen rutscht und dann halt auch vielleicht auch nur von zu wenigen darauf reagiert. Also Laura sagt es ja gerade, mit den Praxen, mit denen sie anpackt, ob das jetzt Stefan Helker ist oder auch Partner von uns, die sagen, Mensch, wir sehen das so, es kommt immer wieder auch in meinen Gesprächen raus, dass wir irgendwann darüber philosophieren, dass man eigentlich Vorreiter in der Branche sein muss und einfach viel, viel mehr Kollegen und Kolleginnen mitziehen müssten, weil es wird, sind wir mal ganz ehrlich, es wird, denke ich, keine staatliche wie auch immer Regulierung geben, dass der Job der ZFA auf einmal wieder extrem spannend wird, extrem gut bezahlt. Da wird es keinen separaten Mindestlohn oder Ähnliches für geben, sondern im Endeffekt ist es ja eigentlich so, dass sich viele Praxen mit dem richtigen Mindset für die Branche stark machen müssen und dass da eigentlich alle mitziehen müssten, damit ihre Zukunft funktioniert in dieser Branche.
Vor allem denke ich genau das, was du sagst. Wenn andere Praxen sehen, dass es doch möglich ist und dass es Wege gibt, dann sind sie vielleicht motivierter, die Wege auch zu gehen. Oder sie sind eben die Leidtragenden in einer Region. Ja, und das ist das, was ich ja auch seit, Patrick, du weißt das, seit wir uns kennen, erzähle ich das unseren Praxen immer wieder. Und das mache ich jetzt seit fast 20 Jahren. Das habe ich schon den Praxen bei der Godentis erzählt, als ich da noch gearbeitet habe. Ich habe gesagt, wenn ihr Nachwuchs haben wollt, dann seid ihr für den guten Ruf dieses Jobs in eurer Region, in eurer Stadt, in eurer Praxis verantwortlich. Alle anderen werden euch nicht helfen. Ich habe mal eine ganz einfache Frage, Laura, eine ganz einfache Frage an dich. Die drei größten Fehler, die Zahnarztpraxen immer wieder machen, wenn es ums Thema Personal geht. Kannst du die drei mit drei Bindestrichen, Spiegelstrichen benennen?
Personal ist keine Prio. Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei, ja blöd, jetzt müssen wir aktionistisch werden. Also wir haben keine Strategie, sondern sind immer nur aktionistisch unterwegs. Und Punkt drei, wir haben kein Budget. Weder um ein angemessenes Gehalt zu bezahlen, nein, 2.287 Euro Vollzeit für 40 Stunden ist kein angemessenes Gehalt. Und kein Recruiting-Budget zu haben für Stellen, die bereits vakant sind und nicht zu wissen, wie viel diese offene Stelle mich gerade an Umsatzvolumen kostet, bis zu 38.000 Euro im Jahr, könnt ihr euch ausrechnen, wenn ihr wisst, wie viel eine ZFA bei euch Vollzeit im Jahr verdient, ist das natürlich keine schlaue Sache. Also keine Prio, HR keine Prio-Aktionismus und kein Recruiting-Budget.
Finde ich cool, ist sehr konkret, genau das habe ich von dir erwartet. Wenn du mir die Frage stellen würdest, glaube ich, würde einfach nochmal auf einer Ebene davor anfangen. Und darüber würde ich gerne mit euch jetzt so als erstes nochmal ein bisschen intensiver sprechen. Nämlich, du hast es gerade genannt, Patrick, das Wort Mindset. Mindset steckt ja auch in eurem Podcast drin, im Titel, Laura. Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke, da zu arbeiten an der Erkenntnis, bei dir steckt es in diesem ersten Punkt so ein bisschen drin, Personal ist nicht Prio 1. Ja? Personal ist auch bei den meisten überhaupt kein Thema in den Gedanken, wenn es am Anfang einer Marketing- oder Markenstrategie um Positionierung geht. Ja? Ich habe jetzt gerade wieder mit einer Praxis gesprochen. Die haben mit uns gar nichts zu tun. Die haben mich angeschrieben, ob wir uns mal unterhalten können. Und dann hat die Praxismanagerin, das war total süß, hat mir gesagt, wir haben uns schon Brainstorming gemacht. Wir haben hier alles aufgeschrieben. Unser Alleinstellungsmerkmal, unsere Werte, schön handschriftlich. Das war echt, ja, also ganz lieb auch. Und ich habe ihr dann gesagt, das ist alles super. Aber ganz ehrlich, dass ihr Parkplätze habt und barrierefrei seid und alles schön und dass eure Werte sind, wir wollen Prophylaxe machen. Das ist alles nett, aber das hat mit Positionierung und all dem nichts zu tun. Und ich glaube, hier schon so früh zu beginnen und sich von vornherein als Praxis darauf zu fokussieren, zu sagen, wie ziehen wir die Menschen an, die zu uns kommen sollen? Und da gehört ja Personal dazu. Da tun sich, glaube ich, ganz viele schwer. Denn die Punkte, die du gerade genannt hast, wenn ich die Prio ändern soll auf Prio Personal, wenn ich auf einmal ganz klar sage, ja, wir brauchen für das, was wir tun, Ressourcen, also Budget, aber auch menschliche Ressourcen, ja, um, keine Ahnung, Azubis zu begleiten, um vielleicht jemanden in der Praxis zu haben, der HR macht, dann muss ich mich im Kopf und in dem, was ich tun will, verändern. Dann muss ich mein Mindset ändern. Warum fällt das so vielen, Laura, so schwer, weil das ist das, was ich immer wieder höre. Ich höre es auch teilweise, wirklich. Klaus, ich habe mich damit mal befasst, aber boah, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich bin so festgefahren schon und jetzt muss ich auf diese junge Generation anders zugehen. Da können wir gleich gerne drüber sprechen, ja. Warum fällt es den Zahnärztinnen und Zahnärzten so schwer, den Schalter mal umzulegen, obwohl doch jeder weiß, dass es definitiv spätestens mit dem heutigen Tag und dem Hören deiner und unserer Podcast-Folgen jetzt notwendig ist?
Sie lernen das ja gar nicht. Also es ist natürlich auch super, super schwierig, wenn wir, mein Thema, ich mache 40 Stunden in der Woche, 48 meistens, nichts anderes, als mich um das Thema Personal zu kümmern. Also das ist mein Beruf, das ist mein Job. Ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin hat das ja nirgendwo gelernt. Also nicht im Studium, wahrscheinlich auch nicht in den Praxen, wo sie dann unterwegs waren. Und dann hat man auf einmal, in Anführungszeichen, auf einmal eine eigene Praxis und muss sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen, hat aber noch 47.000 andere Thematiken, die dann dazukommen. Ich glaube, es ist super, super schwierig. Auf der anderen Seite gibt es ja Zahnärztinnen und Zahnärzte, die es geschafft haben, in dieses, ich sag mal, Unternehmer-Mindset reinzukommen und das dann auch erfolgreich anzuwenden. Entweder haben sie gesagt, okay, ich mache das komplett selber und ziehe mich so ein bisschen vom Stuhl zurück. Stefan hat das gerade, er hat seine Behandlungstage von 5 auf 3 reduziert, um am Unternehmen zu arbeiten und nicht so sehr im Unternehmen. Aber das ist jetzt erst möglich, ne? Also das war vorher in unserer alten Praxis, war das gar nicht möglich. Also da muss man natürlich auch erstmal in der Lage sein, Ressourcen zu schaffen, entweder für sich selbst, indem man dann die passenden Leute reinholt. Aber da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also wie soll ich passende Leute reinholen, wenn, und das ist immer die zentrale Frage, die wir uns stellen, wenn Praxen auf uns zukommen und sagen, sag mal, wie macht ihr das eigentlich in der Klinik, dass ihr so ein bewerbenden Magnet seid? Oder wie macht ihr das bei euren Kunden? Stelle ich immer die zentrale Frage, warum soll man denn bei dir arbeiten? Und wenn mir diese Frage nicht beantwortet werden kann oder ich sowas bekomme, ja, wir sind ein tolles Team und bei uns gibt es eine Weiterbildung und ja, wir bieten auch vermögenswirksame Leistungen an. Das ist kein Why. Wenn es keine andersartige...
Du hast den Obstkorb vergessen.
Ja, ich mag den Obstkorb tatsächlich. Der ist ja nicht der Kern des Problems. Aber wenn da keine Andersartigkeit, kein Kern, okay, wer bin ich überhaupt als Unternehmen? Ist ja egal, ob ich eine Arztpraxis bin, ob ich ein Supermarkt bin, wer auch immer. Egal, wer sein unternehmerisches Mindset erreichen will, muss ja erstmal ganz viel sich auch mit sich selbst beschäftigen. Und das lernt man nicht im Zahnmedizinstudium. Da haben aber natürlich sehr, sehr viele Zahnärztinnen und Zahnärzte Zeit mit verbracht.
Ja, aber dafür sind wir ja da. Also ich meine, Laura hat es ja gerade schon gesagt. Ich finde, dieser Satz, das haben wir im Studium nicht gelernt, das hört man ja immer mal wieder. Aber das kann keine Ausrede sein. Dann kannst du halt auch kein Unternehmen gründen. Ja, oder du musst dir die Leute holen, weil dafür sind wir ja da. Also ist auch das ja, Patrick, Mindset, nämlich zu sagen, ja, dann investiere ich in die Lauras und die Patricks und die Peters und Elisabeths dieser Welt, die es drauf haben.
Das ist auch das, was ich immer ganz gerne in diesen Gesprächen nochmal erwähne, dass da im Endeffekt, lieber Behandler, wenn du jetzt noch viel behandelst, kümmer du dich drum, dass da das richtige Loch im Kiefer fürs Implantat passiert. Und auf der anderen Seite überlass uns bitte das andere, weil du bist da Experte, wir sind da Experten. Natürlich können wir uns dazu auf einem Level austauschen, was dann meist eher einseitig ist, weil wie der Bohrer angesetzt wird, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das ist einfach dieses Ding, also auch der Weg, sich Hilfe zu holen. Hilfe in Anführungszeichen, die natürlich auch ein Invest ist. Und ich glaube auch, das ergänze ich gerne noch an das, was Laura eben gesagt hat, ich glaube, es gibt auch gerade noch viele Praxen, die sich sehr in diesem Mindset festhaken. Ach ja, es geht ja gerade noch so. So, und wenn die jetzt beide nicht zusammen krank werden, ach, das kriegen wir schon irgendwie überbrückt. Also ich glaube, dieses Thema Personal war ja früher mal so war's ja, ich mache jetzt eine Anzeige. Das ist mal ganz rudimentär gesagt. Das konnte man mal so machen an einem Freitagnachmittag. Und es ist ja vollkommen zu Recht, wir haben immer weniger potenzielle Mitarbeiter. Das heißt, das Invest persönlich, finanziell, ist ja, um jemanden zu finden, immer größer geworden. Und wie wir Menschen halt so ticken, sträuben wir uns natürlich immer dagegen, große Berge oder große Hürden zu nehmen oder anzugehen. Weil, wie Laura es gerade auch so schön sagte, die haben ja auch noch mit ihrer Abrechnung ein Thema, die haben mit den Patienten ein Thema, die haben noch 5, 6, 7, 10, 20 andere Baustellen und dann rutscht diese große Hürde, dieser große Berg, an den ich mich nicht rantraue, den versuche ich irgendwie immer weiter wegzuschieben. Und ich glaube, das ist gerade so eine Phase, wo einige es noch hinkriegen mit dem Status quo, auch wenn sie wissen, irgendwie ist das nicht mehr alles das Gelbe vom Ei. Aber auf der anderen Seite dann natürlich parallel dazu auch Praxen irgendwo sind, die es nicht mehr gewuppt kriegen oder die einfach feststellen, okay, ich muss jetzt meine Behandlerzahl reduzieren, ich muss mein Terminbuch zumachen oder da einen Tag rausstreichen. Und ich glaube, das ist gerade so dieser kochende Kessel und da passiert gerade irgendwie was und deswegen ist die Reaktion ja, wahrscheinlich bei vielen, das schmeiße ich jetzt mal in die Runde, wird sie schon zu spät sein, selbst wenn man es jetzt vielleicht angeht. Ne?
Bisschen, ja, Ignoranz und Aufgeben kann ich mir gut vorstellen. Vor allem je älter vielleicht auch die Praxisinhaber und Inhaberinnen sind, die einmal sagen, ey, komm, das ist mir jetzt einfach alles zu anstrengend. Ja, das mag sein. Laura, ich glaube aber, wir haben noch einen ganz wichtigen Punkt in unserer Aufzählung vergessen. Also wenn du mich fragst, was ich so als die größten Fehler betrachte, habe ich ja schon gesagt, ne, also die fehlende Positionierung, diese fehlende Wertebasis. Zweiter Punkt wäre für mich eben kein Fokus auf Nachwuchs, kein Fokus auf Ausbildung. Und der dritte Punkt, kein Fokus auf die Menschen, die ich in der Praxis habe. Viele Praxen haben loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um sich rum und schaffen es trotzdem, dass die gehen, obwohl die gerne in der Praxis bleiben würden. Und auch da machen wir uns bitte nichts vor, wenn wir jetzt nicht über Auszubildende reden. Da, wo eine Praxis neues Personal gewinnt, hat eine andere verloren, logischerweise. Warum gehen Mitarbeiter aus einer Praxis raus, Laura, obwohl sie vielleicht vom Herzen her, von ihrer Historie her sagen würden, ich würde ja eigentlich lieber hier bleiben?
War ich jetzt in der glücklichen Lage, in den letzten 12 Monaten 1700 Bewerbungen diesbezüglich zu scannen. Also ich habe natürlich auch ein Eigeninteresse daran, die Zielgruppe immer, immer besser zu verstehen. Und was wir jetzt bei den zahnmedizinischen Fachkräften overall sehen, sind exakt zwei Gründe. Wobei die verschwimmen teilweise auch zu einem. Hängt jetzt davon ab, ist Definitionssache. Ich da herausfinde, und ich sag's euch, heute Morgen beim Vorstellungsgespräch war es wieder dieser Grund, Wertschätzung. Es ist die fehlende Wertschätzung dieses auch, gerade wie du sagtest, Klaus, Praxispersonal, manche werden als selbstverständlich wahrgenommen, werden wie Inventar gesehen und man sieht sie gar nicht mehr als Führungskraft, als Inhaberin, als Inhaber. Man sieht sie wirklich nicht mehr. Und hier geht es gar nicht darum, klar, Gehalt ist eine Rolle. Die meisten Menschen verlassen ihren Job, um eine Gehaltssteigerung zu erhalten, dass das Gehalt von zahnmedizinischen Fachangestellten in Deutschland unterdurchschnittlich schlecht ist, ist, denke ich, allen Praxen bewusst. Manche machen das natürlich auch extra, aber müssen wir nicht drüber reden. Der Bereich Wertschätzung wird von allen, und ich sage hier von allen Bewerbenden genannt. Und da sind sowohl Ärztinnen und Ärzte bei, da sind sowohl Labortechnikerinnen und Techniker dabei, da sind Reinigungskräfte dabei, aber natürlich auch ZMPs, ZMVs, ZFAs, die ganzen Leute, die ihr in eurer Praxis haben wollt. Die sich dann als Beispiel hier im Ruhrgebiet, das ist ein Pain für die Praxen, die hier sind, weil das Ruhrgebiet ist es riesig. Potenziell habe ich hier eine riesige Masse an Fachkräften, die arbeiten können. Und ganz viele von denen bewerben sich natürlich hier. Und die Praxen, erst taten sie mir leid, weil ich dann dachte so, boah, ach du Scheiße, wir haben aus manchen Praxen, haben wir 10, 15 Bewerbungen erhalten.
Aus einer Praxis.
Ich sehe das ja. Also
es war jetzt gar keine Frage, sondern eher ein Ausdruck des Erstaunens, ja. Aber ohne, dass es mich großartig überrascht, ja.
Und erst denkst du dir, boah, scheiße, das tut mir leid. Auf der anderen Seite denkst du, nee, die haben das verdient. Was ich mir für Stories anhören muss, also es ist wirklich schlimm. Und das Traurige ist, dass es so einfach wäre. Es geht hier nicht immer nur um die finanzielle Wertschätzung. Es geht auch einfach mal um das Gesehenwerden, um das Nachfragen. Wenn ich vom Wochenende zurück in die Praxis komme, montagmorgens einfach zu sagen, hey Laura, schön dich zu sehen. Alleine dieses schön dich zu sehen bewirkt bei so vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was. Ich habe mir das angewöhnt, wenn ich hier durch die Klinik laufe, ich habe ein fürchterliches Namensgedächtnis. Die Leute, die ich selber einstelle, da kann ich mir die Namen merken, aber meine Kollegin Michelle übernimmt halt auch manche Positionen. Ich begrüße hier jeden mit Namen. Und ganz viele Praxen kriegen das noch nicht mal hin, obwohl sie nur 18, es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ey, komm, ich habe 18 Leute in meinem Team, ich sollte wissen, wie die heißen. Und wenn ich mal wieder zu spät zu meiner Behandlung komme und die Praxis ist schon fertig, mein ganzes Team hat super Leistung gemacht hier, damit ich jetzt starten kann, als Inhaberin oder Inhaber zu operieren. Und ich weiß noch nicht mal, wer mit mir assistiert. Ich weiß nicht, ob das Sabine ist, ob das Chantal ist oder ob das Jenny ist. Dann, sorry, das ist keine Wertschätzung. Und es ist wirklich das Thema Wertschätzung, weswegen die Leute den Job wechseln. Es ist das Thema Wertschätzung, was sie sich auch nicht mehr gefallen lassen müssen von Inhaberinnen und Inhabern, weil es Praxen gibt, Gott sei Dank, weil es Praxen gibt, die ihre Angestellten sehen und sie auch
wertschätzen. Erkannt haben, ja. Also es ist auch wirklich so. Und es ist, ich hatte eine schöne Begegnung auf dem Personalkongress. Da ist jetzt heute bis heute eine Kundenbeziehung zu entstanden. Und die Praxis kam auf mich zu und sagte, wir haben dieses Thema über Jahrzehnte vernachlässigt und wir wollen das ändern. So, den habe ich jetzt, tolle Netzwerkpartnerin von uns, auf den Hals gehetzt, die arbeitet mit denen wirklich an der Basis, an Werten, an Kommunikation, am Miteinander, weil dieser Begriff Wertschätzung, lass uns da gerne ruhig ein bisschen bei bleiben. Ich finde es super spannend. Also ich meine, du hast da unfassbar viel Erfahrung und Einblick. Und mir spiegeln das ja auch viele wieder, mit denen ich rede oder wenn ich Interviews führe in Praxen, wo es gut läuft, die mir dann sagen, ja, ich werde hier endlich gesehen und gehört. Und viele, glaube ich, also gerade jetzt Zahnärztinnen, Zahnärzte, die reden auch ständig von Wertschätzung. Da steht auf der Karriereseite, wir sind ein Team, was Wertschätzung lebt. Und wenn man dann mal fragt, was heißt das denn? Schreib doch bitte mal drei Sätze drunter, wie sich das zeigt. Ja, da wissen viele überhaupt nicht, was sie darauf antworten sollen. Und vielleicht ist es ja auch so ein Ausdruck unserer Gesellschaft. Weil wir beide haben uns beim Frühstück in Düsseldorf drüber unterhalten, Laura. Ja, dass ja alles irgendwo wirkt heute auf dieses Thema. Und ich hatte jetzt, als ich in Düsseldorf war, wieder in Düsseldorf, auch ein nettes Erlebnis, was mich total nachdenklich gemacht hat. Ich bin in meinem Hotel die Treppe runtergekommen, da saß der Mann, dem das Hotel gehört, ein bisschen jünger als ich, und sagte, moin, Herr Schenkmann, gut geschlafen, und sagt, ja, super, danke, wollt zum Frühstücksraum, da guckt er mich an und sagte, ich übrigens auch. Ja, sag ich, stimmt, ich habe sie gar nicht gefragt. Man nimmt es mit so einer Selbstverständlichkeit hin, wie geht's dir gut, muss, alles gut, ja, muss ja. Ja, und ich denke mal, da anzufangen und dieses normale, eigentlich so floskelhafte Miteinander ernst zu nehmen. Und wenn mich morgens eine Mitarbeiterin fragt, Chef, wie geht's Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Oder wie war der Urlaub? Oder wie war das Wochenende? Dann ist es ja eine Vorlage, dann mal zu zeigen, ich interessiere mich auch dafür, wie es dir geht. Wenn du jetzt über solche Themen sprichst, Laura, du hast ein sehr schönes Beispiel genannt. Gibt es da noch so ein, zwei, drei andere Sachen, die dir begegnen, wo du sagst, das kommt eigentlich immer wieder und ich habe nicht das Gefühl, dass das den Menschen bewusst ist, wie wichtig das den Angestellten ist?
Ja, Feedbackgespräche. Also mit ein bisschen Glück gibt es ein Jahresgespräch. Und das war's. Aber dass überhaupt strukturiert das Thema Personalentwicklung angegangen wird, gibt es sehr, 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 sehr selten. Ist auch nicht wirklich einfach, muss ich sagen. Also das jetzt zu entwickeln, wer soll das in der Praxis, sind wir ehrlich, wer soll das entwickeln? Zahnärztinnen und Zahnärzte haben eine andere Fachexpertise, eine PM auch.
Da sind wir wieder bei den externen Experten. Das ist einfach so.
Zum Beispiel. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich Inhaberin, Inhaber bin, wenn ich Chef, Chefin bin, Führungskraft, irgendeine Teamleiterebene, dann müssen diese Führungsebenen wissen, dass mindestens quartalsweise mit den Teammitgliedern gesprochen werden muss. Und zwar nicht in einem Rapport, anklagend, vorwurfsvoll, sondern mitgestaltend. Kurzes Beispiel dazu. Wir in der Klinik zum Beispiel machen es anhand von Selbstbeurteilungen. Und dann die Beurteilung der Führungskraft. Das wird übereinander gelegt und dann gibt es einen Gesprächsleitfaden, der ist halb offen, halb geschlossen, je nachdem, wie man es jetzt sagen möchte. Und natürlich, und das ist es ist ein total einfacher Tipp, aber für manche Praxen ist es einfach so, oh mein Gott, warum habe ich da nicht drüber nachgedacht? Notiert
eigentlich euch. Normale Unternehmenskultur, oder? Also, ne, dieses Beurteilung von beiden Seiten, ich meine.
Oder sogar 360 Grad Feedback, also lasst auch gerne mal die Führungskräfte von euren Mitarbeitenden bewerten, aber bitte immer gleich, sodass ihr das messen könnt. Und jetzt der heiße Tipp. Macht euch Notizen. Nichts ist schlimmer, auch das erlebe ich öfter mal. Ja, wir machen ja diese Gespräche alle 3 Monate. Okay, und was war jetzt das Ergebnis in dem Jahr? Wie meinst du das? Ich so, ja, aber mit welcher Zielvorgabe geht ihr aus den Gesprächen raus? Knüpft ihr dann in den Folgegesprächen wieder an das Gespräch von vor 3 Monaten an? Was ist seitdem passiert? Hast du deine Ziele erreicht? Wie geht's dir damit? Hast du Verbesserungsvorschläge? Du wolltest ABC umsetzen, du hast dafür Stunden bekommen, hast du mega gemacht, was hältst du davon, wie war das? Ganz oft passiert das, weil es im Praxisalltag untergeht mit, oh scheiße, es ist der 12. Oktober, wir haben wieder Gespräch, aber naja, was war nochmal bei der Jenny? Ja, egal, ich mache das einfach nochmal von neuem. Das ist keine Wertschätzung.
Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
Aber ich finde es gerade ganz wichtig, dass du das schon reingeworfen hast. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass das Ding, also dieses Ding von Mitarbeitergespräch, was ja für viele noch was Unbekanntes ist, dass das eine Struktur hat und vor allem auch mit den Dingen, die du gerade schon dazu gesagt hast. Was hast du vor? Was möchtest du umsetzen? Wie sind die Ziele beidseitig? Dass man da auch vielleicht jetzt in dem Moment mal ein bisschen sensibilisiert wird, dass es sich da nicht um verlorene Zeit handelt, um Mitarbeiter bei Laune zu halten, sondern dass das ja eine Wechselwirkung hat auf den Gesamterfolg der Praxis und in dem Zusammenarbeiten. Weil ich glaube, bei vielen ist dieses, oh, da muss ich ja noch Mitarbeiter. Also ich glaube, das weiß ich nicht, bestimmt mindestens gibt es 5 Filme, wo genau dieses Zitat drin vorkommt, so oh, Mitarbeitergespräche, dass man das eigentlich, also dass diese investierte Zeit, man, wenn man es richtig angeht, am Ende des Jahres oder am Ende von 5 Jahren wahrscheinlich doppelt und dreifach an anderen Stellen zurückbekommt. Ich glaube, das müssen auch viele erstmal verstehen, dass es nicht ein Kaffeeplausch ist mit einem Menschen, auf den ich eigentlich keinen Bock habe, weil es nicht mein bester Freund ist, sondern es geht da ja wirklich um eine Entwicklung von Zielen, von Richtungen, einem Abgleich, vielleicht auch ja, verschiedenen Meinungen, die man nach 3 Monaten, nach Tests oder Ähnlichem nochmal übereinander legt. Und ich glaube, dieser Wert des Mitarbeitergesprächs, den müssen wir hier nochmal ganz, ganz festzurren. Es ist kein blöder Plausch, um irgendeinen bei Laune zu halten.
Nein, das ist so. Also ich kann auch nur euch empfehlen, hört da gerne mal in eine unserer Episoden rein. Verlinke ich gerne in die Shownotes. Mit der Moni Kruse habe ich da gesprochen, genau über das Thema auch Werteaufbau, Umgang miteinander. All diese Themen, da könnten wir jetzt stundenlang auch weiterreden, Laura. Aber, also vielleicht kleiner Tipp für alle, die jetzt gerade zuhören, die jetzt diese Episode hören. Wir haben 41 Minuten miteinander gesprochen. Wir hatten uns so 3 Schwerpunktthemen vorgenommen und ich leite jetzt super geschickt über zu Thema Nummer 2. Also holt euch ein Käffchen oder was auch immer. Es geht weiter. Und Patrick, dann mal direkt die konkrete Frage an dich. Wir machen Marketing. Ihr macht auch Marketing mit der Denta One Media, Laura. Ihr macht auch Karriereseiten, Anzeigenkonzepte, Social Media und. Alles das, was man so macht. Und das meine ich jetzt ganz positiv. Wir machen das, was man so macht, aber ich hoffe, wir machen es alle einigermaßen gut. Das können wir doch, Patrick, komplett klemmen. Ja, wir müssen uns doch mit einer Zahnarztpraxis überhaupt nicht über das Thema Aufbau und Kommunikation einer Arbeitgebermarke, also über das Branding, das nach außen bringen des Arbeitgebers, da müssen wir uns doch gar nicht drüber unterhalten, wenn wir nicht sicherstellen können, dass diese Basics, die Laura auch eben so schön geschildert hat, über die wir eben gesprochen haben, dass die zumindest halbwegs irgendwo da sind. Ich glaube aber, heute haben immer noch so Employer Branding, ich habe es letztens auch wieder gelesen irgendwo, macht Employer Branding, das ist ganz cool, da müsst ihr Videos drehen und die zeigt man dann auf Social Media. Selbst Laura, die ja mega digital ist, die TikTok auf ihrem Smartphone hat, wir haben uns letztens auch mal wieder über die absolute Sinnhaftigkeit von Zeitungsanzeigen ausgetauscht, wenn man damit Zielgruppen erreicht, die heute noch Zeitung lesen. Ja, es ist so eine komische Einstellung, aber wir brauchen doch kein Marketing, wenn die Marke nicht da ist, Patrick.
Nee, also genau das ist es. Also eigentlich so, gibt ja so 3 Schritte zurück, ne? Also der schlimmste Schritt ist ja, ich habe mich noch mit nichts beschäftigt und jetzt möchte ich unbedingt eine Agentur haben, die schnell mal für mich Recruiting macht. Das ist ja so der erste oder der allerschlimmste Fall, wo man sagt.
Das war das, was Laura eben meinte, ne? Mit Punkt 2. Hektik, uns fehlt ja, genau. Personal, jetzt machen wir Recruiting.
Wir hatten, ja, kann ich erzählen, habe ich mich eben noch mit meiner Kollegin drüber unterhalten, so ein Anruf, ja, wo dann jemand sagte, machen Sie auch nur Recruiting, wir brauchen das ganz schnell. Da ging es darum, ja, ich würde das aber gerne nochmal abfragen, was schon passiert ist. Nee, wenn das nicht geht, dann lassen wir das besser. Fand ich nochmal total passend, also habe ich wirklich jetzt vor 2 Stunden vor der Aufnahme erfahren von diesem Gespräch. Das war ja so die erste Stufe, die haben wir ja schon hinter uns und jetzt sind wir irgendwo da, wo wir sagen, ja, ja, klar, Employer Branding, wir müssen da irgendwie eine Marke aufbauen. Aber da fehlt es dann auch oft wirklich an dem, ja, ich sag mal, an dem wirklich erarbeiteten Fundament, was dahinter steht. Weil ich kann ja nicht irgendwo eine Arbeitgebermarke werden, wenn ich gar nicht weiß, wer ich selber bin. Also das ist ja so, ich kann natürlich sagen, ich suche zuverlässige Mitarbeiter. Das ist Zuverlässigkeit, ist einer meiner Werte, den knalle ich jetzt immer so raus. Aber selber bin ich der, der immer 10 bis 12 Minuten zu spät kommt. Und passiert auch schon mal, dass meine Patienten 1,5 Stunden warten, auch wenn sie einen Termin haben. Also ich glaube, da dieser Schritt davor, und das macht es halt jetzt auch alles sehr, sehr groß. Es funktioniert halt nur noch oder es wird in der Zukunft nur noch funktionieren, wenn man es wirklich ernsthaft und komplett anpackt. Weil diese kleinen Zwischenschrittchen oder mal schnell hier ein paar Anzeigen schalten, das ist es halt nicht mehr. Und da rutschen dann genau die Maßnahmen rein, wie du sie auch gerade genannt hast, Klaus. Wenn es zur Zielgruppe passt, ist es eine Zeitungsanzeige. Wenn es zur Zielgruppe passt, ist es eine plakatierte Bushaltestelle vor einer Berufsschule für Azubis. Ja, oder vor einer Schule. Das sind alles Dinge, die da mit bedacht werden müssen, aber nur auf der Basis, ich weiß, wer ich bin. Und dann kann ich damit rausgehen. Und ich weiß, was ich kann.
Da du es gerade sagst, habe ich heute am Tag der Aufnahme, nämlich heute Morgen, ein schönes Video auf LinkedIn mir angehört von einer ausgewiesenen HR-Expertin, mit der wir gerade uns unterhalten. Da ging es nämlich um das Thema, wie erreichen wir denn Schüler und Schülerinnen? Und Laura hat das ganz einfach gesagt. Ja, wo sind denn Schüler und Schülerinnen? Das steckt ja schon im Namen. Die sind in der Schule. Also geht dahin. Ne? Also wir wollen auch heute, weil dann können wir gerne irgendwann mal nochmal einen komplett eigenen Talk machen, jetzt nicht über einzelne Kanäle reden. Wir wollen jetzt nicht drüber reden, wie funktioniert jetzt der Kanal TikTok für das und der Kanal Instagram für das. Ich möchte aber eins mal machen, Laura, weil der Arbeitstitel unseres Podcasts, und ob der so bleibt, weiß ich nicht, wenn ihr den dann real hört, war ja bei mir so ein bisschen so Fehler, die ihr im Jahr 2025 nie wieder machen dürft, sollt oder so. Aber lass uns vielleicht mal ein bisschen positiv denken, ja? Denn den Menschen zu erklären, was sie alles falsch machen, das ist einfach, das können wir gut. Es ist auch richtig, dass wir das tun. Aber wenn jetzt jemand zuhört hier, Laura, Zahnärztin, Zahnarzt, die sagt, ich habe das verstanden. Ich habe das bis hierhin verstanden, dass ich was ändern muss. Und ich möchte dieses Thema Arbeitgebermarke angehen. Wie kann jemand das tun, ohne dass es direkt schon wieder irgend so eine Hürde ist, wo man sagt, kann ich das denn? Was muss ich tun? Wie viele Experten brauche ich da? Muss ich mein Leben ändern? Muss ich meine Einstellung komplett ändern? Was sind so, das können wir gerne zu dritt auch ein bisschen diskutieren, was sind so, fang da gerne mal an, die ersten Schritte, die ersten Überlegungen, wo du sagst, hier, dann kann man, das ist so mal so ein sanfter Schritt in die richtige Richtung, falls es den gibt.
Ja. Wer fängt damit an mit, wer sind wir denn als Arbeitgeber? Und ich sage da gerne, geht mal weg davon, dass ihr Zahnärztinnen und Zahnärzte seid. Wenn man euch das wegnehmen würde, wer seid ihr dann als Arbeitgeber? Also macht euch da gerne mal nackig und dann gleicht das ab, was dann auf diesem Zettel steht oder im digitalen Word-Dokument, wo auch immer, gleicht das ab mit dem, was euer Team denn sagt. Das ist ein bisschen paradox ja ganz oft. In Praxen arbeitet ja schon die eigentliche Zielgruppe, die ich haben will. Ich könnte ja einfach mal meine Mitarbeitenden fragen, warum sie bei mir arbeiten. Also die könnten ja, sind wir ehrlich, sofern sie eine Ausbildung haben, die könnten überall arbeiten. Die haben sich aber entschieden, entweder sich dann in deiner Praxis zu bewerben als Zahnärztin oder Zahnarzt oder bei dir zu bleiben. Die haben sicherlich auch schon mal eine von diesen 5000 Millionen Anzeigen in einer Insta-Story gesehen mit ZFA gesucht, dringend gesucht, natürlich dringend, komm in unser Team. So haben sie nicht gemacht, die sind bei dir geblieben. Und hier mal zu fragen, okay, warum eigentlich? Das bringt dir ganz oft als Arbeitgeber so einen Startpunkt für die Arbeitgebermarke, wenn man das gar nicht weiß. Es ist natürlich auch immer so ein Spannungsfeld. Manchmal bekommt man das auch natürlich mit, dass Praxen irgendwelche Werte-Workshops machen, ob das jetzt mit einer Agentur ist, mit einem Consulting-Dienstleister oder auch selber. Und dann stehen da irgendwelche Werte, die sind aber bei allen Praxen irgendwie gleich. Dann steht da Zuverlässigkeit, dann steht da Ordnung, dann steht da hier das Wohl des Patienten und der Mensch steht im Mittelpunkt. Ich könnte schwören, das sind 20.000 Praxen in Deutschland.
Innovativ hast du vergessen.
Ja, genau.
Innovativ. Stimmt.
Genau so, aber was ist das denn? Also was genau bedeutet das? Und versucht hier so konkret wie möglich zu werden. Nehmt auch gerne euer Team mit, weil hey, das ist eure Zielgruppe und es gibt einen Grund, dass die gerne bei euch arbeiten und die können euch sicherlich drei Vorteile nennen, die für euch als Arbeitgeber sprechen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter erster Schritt, um sich dem Thema Arbeitgebermarke anzunähern. Man hat ja meistens eh schon eine, man weiß nur nicht, wie die ist. Also man kann es nicht wirklich fassen und das hilft einem enorm, die auch nochmal zu schärfen und in die Positionierung zu bringen. Und da ist mein heißer Tipp, seid anders als die anderen, hört auf Stellenanzeigen zu kopieren von anderen Praxen, weil ihr wollt ja nicht die gleichen Ergebnisse wie diese Praxen, die sind ja meistens schlecht, die Ergebnisse im Bewerbungseingang. Ihr wollt ja richtig tolle Leute für eure Praxis und die können sich nur bei euch bewerben, wenn ihr wisst, wofür ihr steht. Und dazu könnt ihr erstmal euer eigenes Team befragen.
Und das Thema Team finde ich generell extrem wichtig. Also das, was du gerade geschildert hast, ist tatsächlich etwas, was ich jedem immer sage. Ich sage, die Leute sind doch da. Du hast es ja richtig beschrieben. Ja, die sind seit 10 Jahren da und aus irgendeinem Grund nicht abgehauen. Die sind nicht auf der Flucht. Was nicht heißt, dass sie sich übermorgen das nicht vielleicht überlegen. Ja, aber wenn du mit ihnen sprichst, es ist ja risikoarm. Entweder erfährst du das, was du gerade gesagt hast, Laura, erfährst du, was du alles schon vielleicht intuitiv richtig machst, was dazu führt, dass Menschen gerne bei dir sind. Oder du erfährst, wo vielleicht Risiken sind, dass sich das ändern könnte. Beides ist ja eigentlich gut. Aber dazu, Patrick, muss man mit den Menschen reden, die man jeden Tag um sich rum hat. Warum tun viele das nicht? Ist das, vergesse ich die, weil ich sie jeden Tag sehe? Ist das so eine Betriebsblindheit? Oder was glaubst du? Vielleicht auch so ein Stück weit Angst? Hey, die kennen mich gut. Ich erfahre da Sachen über mich, die will ich vielleicht gar nicht hören.
Ich glaube, das Erste ist es nämlich, wenn du damit schon anfängst, damit deine Mitarbeiter mal zu fragen, warum sie denn gerne bei dir sind oder ne, ob wir da im Du oder Sie sind, ist ja dann schon wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Das ist ja schon je nach Praxis wahrscheinlich eine brutal aufregende Kommunikation, die da stattfindet und die vielleicht auch schon lange nicht mehr stattgefunden hat. Also das ist ja auch schon dieser erste Schritt in, hey, wir machen das hier zusammen. Ich bin nicht da oben irgendwo der Unternehmerbehandler und da gibt es die Schergen, die mit mir zusammenarbeiten, sondern es ist ja schon ein Schritt aufeinander zu, um einfach mehr dieses Team und diese Praxis nach vorne zu bringen. Aber wie du schon sagst, Klaus, ich glaube genau dieses Thema der dieses Reflexionsthema ist es ja, sich zu reflektieren, nachdem man auch mit Leuten gesprochen hat, die einen kennen. Ich kenne das aus einer Praxis, da ist auch jemand, der sagt, ist seit 24 Jahren bei mir. Da habe ich gesagt, warum sitzt die gute Frau nicht bei uns mit in den Calls? Die sitzt vorne, die kriegt alles mit. Du stehst doch im OP und operierst. Warum ist die nicht dabei, um mit uns über das Thema Werte zu sprechen oder wie wir Menschen finden, die zu euch passen? Die gehört da eigentlich noch mehr rein als du. Ne, das sind so die Situationen. Ich glaube, genau das ist es. Es ist eine starke Hürde, schon alleine, weil es das Verlassen der Komfortzone ist. Ich glaube, das ist schon sowas. Ich habe es nie gemacht. Es hat lange so geklappt. Ich erfahre da vielleicht Dinge, die ich gar nicht hören will. Wenn ich dort Dinge höre, dann fühle ich mich selber auch verpflichtet, sie zu ändern. Wenn ich Dinge höre, die ich ändern soll, weiß ich aber gar nicht, wie ich es angehe. Oder es ist halt auch das, mir ist es auch irgendwie zu egal, weil es klappt noch irgendwie. Aber ich gehe da vollkommen mit. Dieses Öffnen, da Feedbacks einzuholen und sich selber nochmal, obwohl man sich ja eigentlich meistens ganz in Ordnung findet, nochmal zu beleuchten mit der Meinung von anderen, ist, glaube ich, etwas, wo man sich auch erstmal ein bisschen mental mit beschäftigen muss und was dabei auch wichtig ist, weil sonst wird es auch nichts.
Ja, und vor allem auch, was ist das für eine vergebene Chance? Laura hat es eben erzählt mit dem Thema Feedbackgespräche, mit dem Thema Reden, mit dem Thema Miteinander reden. Wenn ich heute hingehe und in solchen Situationen, wo jeder im Team ja merkt, es kracht an allen Ecken und Enden, uns fehlen Leute, und ich erstmal mich mit dem Team hinsetze und vielleicht auch mal frage, wie können wir es denn lösen? Also Moni hat mir auch so zweimal schon so einen Fall erzählt, wo sie dann wirklich in ihren Analysen vom Team gehört hat, für uns wäre es gar kein Problem gewesen, erstmal für ein halbes Jahr die Vakanzen selber zu füllen, ein bisschen umzustrukturieren, selber aktiv zu sein. Aber Laura, da kommen viele nicht auf die Idee, die Menschen mit ins Boot zu holen. Damit hättest du ja wirklich mehrere Fliegen mit einer Klappe erledigt. Nämlich zum einen hast du vielleicht eine Lösung, sei es auch nur eine kurzfristige, für dein jetziges Problem, aber du hast ein Team, was du fragst. Und du gestehst diesem Team quasi unternehmerische Entscheidungen zu. Also ich sag mal, das ist Wertschätzung auf Augenhöhe, wie man sie sich, glaube ich, besser nicht vorstellen kann.
Ja, total. Da muss man natürlich immer so beachten, was das für Personal ist, was ich habe. Sind die schon da drin? Sind die vielleicht erst seit ein paar Monaten bei mir und haben das bislang noch nicht erlebt? Das haben wir immer mal wieder, ne, in dem Onboarding von neuen Mitarbeitenden. Die sind erstmal grundsätzlich überfordert mit dem, ich sag mal, sehr stark ergebnisorientiertem, wie wir hier arbeiten. Weil das nicht normal ist in Praxen. Grundsätzlich bin ich absolut bei dir. Ich habe aber noch eine steile These tatsächlich und ich kriege immer wieder negative Gänsehaut, wenn ich das mitbekomme. Ganz, ganz viele Praxen verheizen ihre Fachkräfte für Dinge, die keine Fachkräfte machen müssten. Also ich weiß ja schon, okay, es gibt viel zu wenig ZFAs für die Arbeit, die in Deutschland anfällt, weil Zahnärztinnen und Zahnärzte grundsätzlich nicht alleine behandeln. Und dann verbringen aber in manchen Praxen, vielleicht auch in mehreren, diese Fachkräfte, die wirklich heiß begehrt sind, 20-30% ihrer Arbeitszeit mit so Dingen, die jeder machen kann. Geht zur Arbeitsagentur, schreibt eine Quereinsteigerstelle aus und entlastet eure Fachkräfte, weil auch deswegen kündigen die. Und da sind wir im Thema Produktivität. Also auch mal kritisch zu hinterfragen, wenn wir Anfragen bekommen mit, ich brauche 7 Vollzeit-ZFAs. Stimmt meistens nicht. Du brauchst in Wirklichkeit nur 3 und du musst das, was diese Vollzeitkräfte bei dir machen sollten, umschichten auf die bestehenden Kräfte oder stellst Hilfskräfte ein. Wir haben einen riesig großen Niedriglohnsektor in Deutschland, Arbeitsmarktentwicklung und so weiter ist ein riesiges Problem. Wenn ich dir aber in meine Praxis hole, kann ich die sogar nachqualifizieren. Da sind wir wieder bei dem standenden Thema Quereinsteiger.
Absolut. Super also, Möglichkeit.
Lasst eure ZFAs nicht so viel Zeit in Lager verbringen, nicht damit Müll rauszubringen oder im schlimmsten Fall das Auto des Chefs zu waschen. Dafür braucht ihr die Fachkraft nicht. Lasst die Sachen machen, die nur die Fachkraft machen kann. Und dann ist es kein Produktivitätsproblem mehr. Und dann kommen wir vielleicht auch ein bisschen weg von, ey, ich habe gerade so und so viele Stellen offen. Vielleicht reduziert ihr euch das und ihr spart echt auch Lohnkosten. Weil natürlich Personalkostenquote in Praxen ist ein Thema. Obwohl das Gehalt generell nicht besonders hoch ist, haben da viele Praxen ein Problem mit. Geht mal auf den Faktor Produktivität ein und schaut, okay, was macht eigentlich mein Team das ganze Tag und trägt das dazu bei, dass wir wirtschaftlich arbeiten? Wenn die Antwort nein ist, erst da anpacken und erst dann neue Stellen besetzen.
Ich finde es in dem Moment gerade aber auch nochmal einen ganz klaren Gewinn für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass diese Notsituation, ich muss besetzen, ja auch jetzt nochmal ein ganz, ganz starker Trigger in Richtung, was passiert eigentlich in meinem Team ist? Also wie werden Ressourcen genutzt? Also, dass man das vielleicht jetzt mal, was man wahrscheinlich auch die letzten 10, 15 Jahre eher mal verpasst hat, weil ja alles lief, das Ganze nochmal zum Anlass nimmt, auch mal über die Struktur der Praxis nachzudenken. Also, wenn jetzt eine Mitarbeiterin, eine ZFA geht, brauche ich die überhaupt neu? Oder besetze ich nur jemanden halbtags, wenn ich umstrukturiere? Aber da, finde ich, sind wir auch wieder bei einem ganz klaren Gespräch mit dem Team. Also das werde ich ja nie erfahren, ob die andere ZFA da Großteile von kompensieren kann, jetzt wo sie müsste und da auch Lust zu hat, wenn ich da nicht mit in den Dialog gehe. Aber dieses ganze Thema, finde ich gerade ganz, ganz spannend, entwickelt ja ganz, ganz viele Triggerpunkte noch in andere Richtungen in der Praxis und der Ursprungsaufhänger ist eigentlich, ich brauche 2 neue ZFAs.
Bei Struktur sind wir ja sowieso bei dem Thema. Ne? Also auch da müssen wir jetzt gar nicht auswalzen, haben wir schon einige schöne Beispiele genannt. Kommunikation, Struktur kann so viel helfen, um Menschen bei dir zu behalten oder sie auch einfach nur zufrieden und glücklich zu machen. Und wenn wir mal über Struktur und nochmal zurück auf das Thema Wertschätzung kommen, Laura, wo fängt denn die Wertschätzung an? Oder anders gefragt, warum fangen Praxen mit Wertschätzung ihrer Mitarbeiter erst an, wenn sie da sind und nicht vorher. Ich spiele natürlich jetzt mal auf das Thema Preboarding, Onboarding an. Wie gehe ich mit den jungen Menschen, gerade jetzt bleiben wir mal bei Azubis, um, die in 2-3 Monaten eine Stelle bei mir beginnen und einen ganz neuen Schritt in ihrem Leben wagen? Wie sind da so deine Erfahrungen aktuell? Gibt es Praxen, die konkrete Konzepte haben und die wissen, wie macht man das? Oder ist das wirklich mal Zufall, dass die Praxismanagerin kommt und sagt, Chef, Sie wissen, ne? Ja, die Laura, die fängt in 3 Wochen bei uns an, sollen wir denn nicht mal eine Nachricht schicken, dass wir uns auf die freuen? Wäre ja nett, ne? Wäre ja wertschätzend, oder?
Ja, ich glaube, vieles geht in diese Richtung. Unsere Klinik hier in Herne hat den Vorteil, dass 3 Häuser weiter das Mulvani-Berufskolleg ist und dort ist die größte Berufsschule in NRW für den Beruf der ZFA. Das heißt, wir haben hier regelmäßig Austausch mit Lehrkräften, aber auch natürlich mit vielen Auszubildenden. Unser eigener Auszubildender geht dort auch zur Schule, ist dort Klassenstufensprecher, glaube ich sogar. Und da erfährt man natürlich auch einiges. Und nein, die Praxen wissen natürlich nicht, wann wer anfängt. Das kommt da meistens überraschend, weil irgendjemand den Ausbildungsvertrag irgendwie wiederfindet. Das Lohnsteuerbüro hat nochmal nachgefragt, weil irgendwas fehlt oder sowas. Ist die Person dann wirklich schon 16? Ich kann die Zahl hier nicht lesen. So ein Mist kommt dann oft. Wo wir sehr erfolgreich mit sind, und das ist jetzt erstmal, hat gar nichts mit dem Beruf zu tun. Also egal, in welchem Unternehmen ich jetzt bin und ausbilden möchte, gib den Leuten Sicherheit. Lass die nicht, auch wenn der Ausbildungsvertrag vielleicht unterschrieben wird am 1. Mai, die Ausbildung beginnt aber erst am 1.8., lass die nicht alleine über die Sommermonate. Junge Menschen, gerade in diesen unsicheren Zeiten, in denen sie aufwachsen, sozialisiert worden sind, ihr kennt diese Problematik, die ganzen Krisen und so weiter, jetzt vielleicht eine politische Krise im schlimmsten Fall, die auf uns zukommt, lass sie nicht alleine. Macht da wirklich eine enge, wertschätzende Kommunikation, ohne dass es so in diesen Kontrollwahn mit reingeht. Ganz einfache Sache, ihr plant ein Sommerfest, ladet den neuen Auszubildenden, die neue Auszubildende mit ein, stellt denen schon mal eine mögliche Mentorin vor, besorgt den Zugang in eure Praxisgruppe. Wenn ihr eine WhatsApp-Gruppe habt, ladet die zum Medikit ein. Schickt denen, wie du gerade gesagt hast, vielleicht irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit. Besorgt denen vielleicht schon mal Zugänge für Azubi-Lernprogramme, die es ja mittlerweile auch in der Zahnmedizin gibt. Also all das, was regelmäßig den Kontakt hält, aber nicht kontrollierend wirkt, haben wir mega gute Erfahrungen mitgemacht. Nicht alleine lassen, den Auszubildenden. Nicht alleine lassen, das verunsichert viele. Und kann dann auch mal dafür sorgen, dass sie sich dann, auch das gibt's, gegen die Ausbildung in der Zahnmedizin entscheiden und jetzt doch Bankkauffrau werden möchten. That's life.
Weil die es schon besser können und da schon besser hinterher sind.
Ne? Zum Beispiel. Oder auch ganz einfach besser bezahlen. Ne? Also wenn die Ausbildung schlecht bezahlt ist und ich dann mir keine Wohnung leisten kann, wir können nicht per se, und das ist auch ein großer Fehler, viele Zahnärztinnen und Zahnärzte sind natürlich anders sozialisiert als die, die dann bei ihnen eine Ausbildung machen sollen. Ganz oft wird davon ausgegangen, dass die Eltern in der Lage sind, die Ausbildung, die jungen Menschen finanziell zu unterstützen. Das ist aber oft nicht der Fall. Das ist gerade bei ländlichen Praxen ein Problem. Woher sollen die Auszubildenden denn das Geld nehmen für ein Auto, wenn sie gar nicht so viel verdienen, dass sie sich überhaupt eine eigene Wohnung leisten können? Vielleicht können sie auch gar nicht mehr bei Mama und Papa wohnen. Lebenswelten sind so, so unterschiedlich. Wir können nicht davon erwarten, dass irgendwie irgendeine Unterstützung da ist. Die meisten Auszubildenden müssen von dem Gehalt, was sie bekommen, leben. Und dann ist es natürlich super, wenn man auch solche, ich sag mal, Benefit-Angebote hat, wie, ey, wir bezahlen dir das Deutschland-Ticket und das nicht über irgendeine komplizierte Lösung über Steuerbüro laufen lässt, sondern eine unkomplizierte Lösung hat und einfach sagt, pass auf, hier ist dein Ticket oder hier bieten wir dir nochmal eine Unterstützung an. Das ist vielleicht gerade für deine Praxis nicht viel Geld, aber für den Auszubildenden, ey, sind 59 Euro schon extrem viel Geld.
Und es gibt ja teilweise wirklich simple Dinge. Also es gibt einfache Sachen und das Thema ist, glaube ich, da sind wir wieder bei deinem ersten Punkt, Laura. Und das ist ein wunderbarer Übergang so zur Schlussphase, wie auch immer die sich jetzt darstellt und wie lange auch immer die dauern wird. Ich meine, Laura, du bist wie ich Fußballfan. Wir wissen, ein Spiel dauert schon lange nicht mehr 90 Minuten. Das kann ewig gehen. Und wenn dann wie im letzten Jahr auch Leverkusen in Dortmund 7 Minuten nach der 90. noch einen Treffer erzielt, hervorragend. Aber es wird schon wieder, gar keine Frage. So, wenn wir jetzt auf das blicken, Praxen, die heute sagen, ich habe da zwar zugehört und ja, und irgendwie verstehe ich das auch. Und ich glaube auch, dass das durchaus wichtig wird. Aber ich werde die Prio-Personal nicht zu meiner Priorität erheben im Denken und im Handeln. Wenn sowas gut geht, ist das dann Glück oder kann das die nächsten 5 bis 10 Jahre eigentlich nicht mehr gut gehen.
Habe ich eine klare Meinung zu, wird nicht mehr gut gehen. Zu 100% nicht, weil es Praxen jetzt schon besser machen. Die haben jetzt schon einen Wettbewerbsvorteil. Und diesen Wettbewerbsvorteil kann man gar nicht aufholen, wenn man erst in 1, 2, 8 Jahren damit anfängt, wenn man dann überhaupt noch Personal findet. Also ich glaube, dieses Problem, dass immer größere Konstrukte kleinere Praxen auffressen oder man auch gar keine Praxisnachfolge mehr findet, ist auf der einen Seite eins. Allerdings haben diese Konstrukte natürlich einen Vorteil. Die haben Leute wie mich da sitzen, die sich Vollzeit mit dem Thema Personal kümmern können. Und wenn jetzt eine Praxis da nicht mitmacht, weil sie nicht will, weil sie vielleicht aber auch ein bisschen, ich sag mal, Bockigkeit mitbringt oder Naivität, wie auch immer, ist das ein Wettbewerbsnachteil. Und der wird nicht, also es wird nicht einfacher in den nächsten Jahren. Dazu muss ich nur Statistiken lesen können. Gott sei Dank hatte ich Statistik 1 und 2 in der Uni, es war fürchterlich. Aber hey, seitdem kann ich es ein bisschen besser einschätzen. Und das ist kein schönes Zukunftsbild, was wir da haben. Also gerne auch mutig sein, gerne auch die erste Praxis bei dir in der Region sein und sagen, nee, ich mache das jetzt. Ich stelle als Beispiel, ich habe 35 Angestellte, gibt es ja solche Praxen, die sagen, okay, ich bin jetzt mutig, ich habe zwar keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, aber ich stelle jetzt jemanden ein, der kümmert sich nicht um das Praxismanagement, der kümmert sich nicht um Lagerbestände oder so, der kümmert sich um mein Personal, weil die Person das besser kann und die da mehr Expertise drin hat als ich, weil, hey, meine Expertise liegt im chirurgischen Bereich als Beispiel, dann bist du da Vorreiter, dann bist du da mutig und es zahlt sich doppelt und dreifach aus. Habe ich eine ganz, ganz klare Meinung zu. Die anderen werden dich auffressen, die das jetzt schon machen oder die das in den nächsten 1, 2 Jahren aktiv angehen werden. Ganz klar.
Wobei ich auch da gerne denen Mut machen möchte, die nicht über diese Strukturen verfügen. Die gibt es ja auch. Davon haben wir auch viele und gute, die aber trotzdem sagen, ich habe das verstanden und ich packe das an. Denn natürlich kann auch gerade die kleine Praxis, die ländliche Praxis, ja, wenn sie sich als solche mit genau diesen Werten, dieser Ruhe, vielleicht eben nicht dieser Hektik einer großen Praxis, ja, deshalb, ich will das gar nicht, dass das jemand falsch versteht, was Laura sagt, ist völlig richtig, aber das heißt natürlich nicht, dass die Großen automatisch die Kleinen fressen. Gefressen werden nur die, die nichts tun. Gefressen werden die, die so weitermachen wie bisher. Und dann ist es völlig egal, wie groß die sind. Ja, denn auch Großpraxen, die sagen, ich habe doch die großen Strukturen, ich habe jetzt 6 Ärzte und Ärztinnen und 40 Mann Personal. Wenn die sich nicht bewegen, dann ändert sich das ratzfatz. Und ich meine, persönlich kenne ich jetzt tatsächlich keine, aber wir haben 2 Menschen, die sich gerade mit Praxisübergaben und sowas beschäftigen, jetzt vor kurzem erzählt, dass 2 ihrer Mandanten die Praxis ganz einfach dicht gemacht haben, weil sie kein Personal haben. Und es gab, ich weiß nicht, ich nehme an, Laura, ob du es gelesen hast, auf Instagram gab es im letzten Jahr, im Herbst, den Post von einer Zahnarztpraxis. Ich habe den zufällig gesehen. Ich meine sogar auch auf LinkedIn, ich bin nicht sicher, auf Instagram in jedem Fall, da war das Visual, also die Botschaft im Content war, wo sind die ganzen Zahnfeen, es gibt euch ja nicht mehr, ich muss meine Praxis schließen. Was dramatisch ist und das hat mir unfassbar leid getan und auch die Kommentare darunter. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch mal den Instagram-Feed angeschaut und mal so ein bisschen geguckt, wie da kommuniziert wurde. Und auch da musste ich wirklich für mich so sagen, und wenn du das jetzt hörst, lieber Zahnarzt, liebe Zahnärztin, wir kennen uns nicht und ich hoffe, dass es dir wirklich gut geht bei allem, was du jetzt tust. Das hat Laura eben so schön gesagt, selber schuld. Das war über Jahre der Versuch, immer wieder, ne, und am Ende es dann auf die zu schieben, die nicht kommen. Die Zahnfeen kommen nicht zu mir. Da habe ich auch gedacht, ja, was hast du denn getan, damit sie zu dir kommen? Und ich denke, Patrick, unsere gemeinsame Aufgabe muss da wirklich sein, so sehr wir natürlich, also du deutlich mehr als ich, das Thema wirklich operatives Online-Marketing, datengetriebenes Online-Marketing, alles das, was am Ende ja auch zum Erfolg führt, das wird alles für die Tonne sein, wenn dieses Thema Werteentwicklung, wer sind wir, wie sagen wir den Menschen da draußen? Laura hat es eben einmal in einem Satz gesagt, das Warum, der Reason Why, warum kommst du zu mir und warum bin ich der Arbeitgeber, den du in Zukunft auch wertschätzend erleben wirst und es wird sich lohnen, zu mir zu kommen, dann brauchen wir das ganze Marketing, was dahinter kommt, eigentlich nicht.
Nein, und wie gesagt, es ist ja auch definitiv allerspätestens jetzt die Zeit. Wir haben das ja, ich habe das ja wirklich hautnah miterlebt. Als wir, Klaus, vor was, 7 Jahren, 8 Jahren mittlerweile irgendwo zusammen angefangen haben, Online-Marketing zu machen, da war ja diese Frage nach Personal, obwohl sie statistisch schon bewiesen war, dass sie kommt, war sie ja überhaupt nicht da. Da ging 100% Budget in Patientengewinnung. Und das bröckelte so immer mehr, diese Verteilung. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich, also Personalgewinnung und alles, was dranhängt, ne? Also alles, was mit Personal zu tun hat, nicht nur die Gewinnung, dass man da doch schon sehr, sehr rapide gemerkt hat, wie sich dieses, da wieder ein Gleichgewicht gebildet hat. Also, dass wir irgendwo bei fast all unseren Praxen oder bei vielen Praxen, die jetzt das auch erstmal am eigenen Leib gespürt haben, was da für schwierige Situationen auf sie zukommen und wenn sie nicht vorbereitet sind, dass wir da wirklich eine Budgetverschiebung haben, die auch von denen verstanden wird. Dass man einfach sagt, warum soll ich dir für 50% deiner Kohle Implantatpatienten holen, wenn du auf der anderen Seite keinen Menschen hast, der dir bei der Implantation assistiert? Also müssen wir die andere Hälfte des Geldes einfach oder der Ressourcen, sage ich mal, im Ganzen in die Hand nehmen, um dieses Gleichgewicht herzustellen. Und ja, es werden vielleicht irgendwann mal wieder Zeiten kommen, das weiß ich, ob da irgendwo eine KI mitspielt oder sonstiges, wo wir vielleicht auch wieder konzentrierter in Richtung Patienten, qualitativ hochwertige Patienten, deutlich engmaschiger konzentrieren können. Aber wir sind jetzt gerade in einer Zeit oder in einer Phase, wo du das einfach mindestens ins Gleichgewicht bringen musst, wenn nicht sogar aus akuten Auslösern heraus sagen musst, du, ich mache jetzt mal ein bisschen Neupatientenstopp, ich mache jetzt mal eine Konsolidierung meiner Praxis, meines Teams, damit sich alle auch mal wieder finden können, aufstellen können, wir uns gemeinsam erden können, um quasi neu zu starten, würde ich sogar auch an der einen oder anderen Stelle begrüßen, da auch einfach mal zu sagen, nee, jetzt ist gerade mal der Umsatz, solange wir es uns leisten können, weniger wichtig als das gute Team.
Hoffen wir mal, dass es ankommt. Ich weiß, dass es schwierig ist. Und hier, dein Alex hat mir ja auch letztes Jahr erzählt, Laura, als er bei einem Zahnarzt war, ne, ging es genau um das Thema. Zwei Budgets, einmal für Personal, einmal für Patienten. Und die Entscheidung fiel dann für Patienten, ist leichter und so weiter und so fort. Und ich glaube, du hast mir noch einen Satz gesagt, Laura, ich kann dich da jetzt nicht zitieren, aber der endete so ungefähr euer Gespräch, du mit einem Zahnarzt oder so, der dir dann sagte, naja, ist so das Personal ist ja alles viel teurer und das zu gewinnen ist viel teurer und viel aufwendiger, lass mal lieber was anderes machen. Ne? Also das lassen wir jetzt nochmal einfach so stehen, das müssen wir auch gar nicht bewerten. Ich habe jetzt eine schöne Schlussrunde, weil wir haben noch so ein paar Fragen, die wir noch diskutieren wollten, aber das diskutieren wir jetzt nicht. Wir machen das jetzt anders. Ich stelle euch diese Fragen, die wir uns noch aufgeschrieben haben, und jeder von euch gibt mir schön im Wechsel 1, 2 Stichpunkte, die diese Fragen beantworten. Jetzt kriegt ihr hier zu Hause eine Schnellfragerunde. Jetzt lohnt sich das richtig zugehört zu haben. Laura, was können Praxen tun? Auf den Punkt, um eine stabile Arbeitgebermarke zu werden und als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden?
Jetzt anfangen, alles, was ich im Bereich Personal bislang gemacht habe, auf 0 zu setzen, das kritisch zu hinterfragen. Und mein Top-Tipp, setzt euch einmal auf den Stuhl des potenziellen Bewerbenden und bewertet all das in der Kommunikation, was ihr tut. Wenn das nicht toll ist, alles vergessen, alles neu machen.
Patrick, welche Rolle spielt Unternehmenskultur? Und ich meine damit wirklich Kultur für den Erfolg der Arbeitgebermarke.
Also in der Zukunft sicherlich fast 100%. Also es muss einfach passen, es muss gelebt werden, es muss authentisch sein, es muss transparent sein, weil sonst brauche ich, glaube ich, gar nicht als Arbeitgebermarke rausgehen.
Laura, die wichtigsten Aspekte, um sicherzustellen, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Bock haben, in deiner Praxis zu bleiben?
Eine Mitarbeitendenumfrage durchführen, die standardisiert ist und das gleiche abfragt, jedes Jahr allerdings qualitativ und nicht quantitativ ist, und regelmäßige Feedbackgespräche mindestens 4-mal jährlich mit den Mitarbeitenden.
Klaus, wie kann man sicherstellen, dass Bewerber sich mit Begeisterung bei dir bewerben? Ganz einfach. Hört einfach alle unseren Podcast, den Podcast der Denta One Media, folgt Laura auf LinkedIn, holt euch Tipps von den Leuten, die jeden Tag mit euren Kolleginnen und Kollegen zu tun haben. Und dann, und das kann ich euch wirklich nur sagen, dann müsst ihr aber das rausfiltern, was auf euch passt. Weil ein Riesenfehler, den alle machen, ist immer wieder zu gucken, wie geht das leicht? Ah, da hat einer ein Funnel-System, da hat einer das super Konzept. Es gibt ja tausende Agenturen, die machen das auch alles. Und da sind auch ganz viele mit Sicherheit gute Leute dabei, die das ordentlich machen. Aber eins wissen wir alle, es gibt für dieses Thema keine Blaupause. Ja, ihr müsst euch finden, euer System, euer Konzept, euch als Marke finden. Und ganz viel, was ihr richtig machen könnt, hat die liebe Laura uns heute schon erzählt. Ich fasse noch mal einen Satz zusammen, weil den finde ich nach wie vor extrem wichtig. Retaining ist deutlich wichtiger als Recruiting. Wer sein Team hält, Laura, der braucht unter Umständen gar kein Recruiting. Und dazu darfst du uns jetzt bitte noch mal. Und du darfst dich dabei wiederholen, weil Wiederholung ist das der beste Lerneffekt. Gib uns noch mal deine Top-Gedanken, deine drei Top-Learnings mit, wo du sagst, so, und wenn ihr alles vergessen habt, was ihr in den letzten 1 Stunde 14 Minuten gehört habt, das bitte nicht.
Macht HR als Prio, wirklich als Prio. Erst Patienten, erst Personal, dann die Patienten. Investiert jetzt. Es geht nicht darum, gleich den Klaus anzurufen, mich anzurufen, Verträge zu unterschreiben. Investiert in euer Personal und entscheidet dann weise, was für euch das Richtige ist. Macht ihr es selber, holt ihr euch externe Expertise rein und seid anders. Bitte habt den Mut, anders zu sein. Wenn ihr gerade Anzeigen online habt, wo drauf steht ZFA gesucht, komm in unser Team, weg damit. Macht was Kreatives. Schaut, dass ihr in der Kommunikation etwas anderes macht als die ganzen 45.000 Zahnarztpraxen in Deutschland.
Fällt dir dazu noch irgendetwas ein, außer, weil ich habe das Intro gemacht und ich mache auch gleich noch den Schluss, aber du darfst gerne mal erzählen, wie toll du das fandest, dass wir beide uns heute mit der lieben Laura unterhalten durften.
Ja, also vielen lieben Dank, Laura. Wie gesagt, ich freue mich auch schon wieder auf den nächsten Austausch in echt. Ich glaube, wir konnten heute sehr, sehr gut sensibilisieren, was alles an dem Thema Personal dranhängt. Auch, dass dieser Riesenberg, vor dem viele vielleicht Angst haben, auch in kleinen Stückchen zu nehmen ist und in kleinen Etappen. Und dass das Allerwichtigste eigentlich am Ende ist, spätestens jetzt anzufangen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Und das sollte auch mein letztes Wort sein. Nehmt es in die Hand, wenn ihr euch jetzt unsicher fühlt, weil irgendwann ist die Zeit nicht mehr da.
Sehr schön. Laura, ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt bei uns.
Vielen, vielen Dank. Es war wie immer eine Freude, mit euch zu sprechen. Und wir sehen uns ganz sicher auf den nächsten Veranstaltungen. Und auch da freue ich mich wieder, vielleicht auch was Spannendes gemeinsam zu entwickeln. Und wir machen sicherlich noch die ein oder andere Podcast-Folge zusammen.
In jedem Fall. Und ich sag auch nochmal was so, nehmt das auch mal mit da draußen. Wer uns kennt und sich mit uns beschäftigt, der weiß ja eigentlich, Mensch, wir reden hier miteinander und eigentlich sind wir ja Konkurrenten. Ne? Ihr macht das Gleiche wie wir machen das Gleiche wie ihr in Teilen. Und darum geht's uns nicht. Ja, wir alle möchten, dass ihr Zahnarztpraxen da draußen bei dem Thema in Zukunft irgendwann ruhig schlafen könnt. Und dafür arbeiten wir gerne auch zusammen. Und das tun wir auch. Und ich finde, das ist immer wieder ein gutes Zeichen in die ganze Dentalwelt rein, dass sowas geht. Laura, lieben lang Dank dafür. Bestell ganz liebe Grüße. Ja, nach Herne an Stefan, an Alex und alle, die da so rumtoben. Wir werden uns sehen, wir werden uns hören. Toll, dass du da warst. Ich danke dir herzlichst dafür. Und sehr gerne. Und euch natürlich auch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich habe eben schon mal die Shownotes angesprochen. Ich werde euch auch eine Episode von uns noch dort verlinken, nämlich mein Talk mit der lieben Steffi Sonntag zum Thema Quereinsteiger. Eine sehr lohnenswerte Folge. Also lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch genauso gefallen hat wie uns heute, dann seid doch so lieb. Abonniert uns, liked uns auf eure Lieblings-Podcast-Plattform. Ich sage wie immer ganz lieben Dank an das Team der Podcast-Liebe für die Produktion, an Annette für deine Stimme und den lieben DJ Actimax für deinen Sound. Und damit heißt es auch bis zum nächsten Mittwoch bei Punktuell, eurem Passmedia Praxis Marketing Podcast. Macht's gut, bleibt stabil und optimistisch. Tschüss, tschüss ihr Lieben, tschüss ins Bergische und tschüss nach Herne. Ciao.
Tschüss, vielen Dank.
Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.